Ich fühlte mich zunehmend unwohl und stellte mir die Frage zum ersten Mal, ob Deutschland wirklich meine Heimat ist, ob ich wirklich hier hingehöre, ob man mich wirklich hier haben will. Und ich wollte dann im Sommer in die Türkei und diesmal viel länger bleiben als sonst. Ich flog am 2. Juli 1993 in die Türkei. Wie gesagt, wollte es mal ausprobieren, ob ich es da länger aushalte. Kaum bin ich in der Türkei gelandet, passierte ein schreckliches Massaker in Sivas am 2. Juli 1993. Ein Kulturfestival von Aleviten wurde von Islamisten, von 10.000 Islamisten nach dem Freitagsgebet angegriffen. Die Teilnehmer des Kulturfestivals hatten sich in dieser Ortschaft in einem Hotel verschanzt. Dieses Hotel wurde 8 Stunden lang belagert, unter den Augen der türkischen Sicherheitskräfte, Soldaten, Polizisten, die, Sie wissen, sonst nicht sehr zimperlich im Umgang mit Demonstranten sind, haben zugeschaut, wie dieses Hotel angezündet worden ist. Die Menschen konnten nicht rausrennen, weil Tausende von Menschen, die sie dort lynchen wollten, und sind dann in die oberen Stockwerke geflüchtet. Ach so, ja, anders war, weil die Aleviten damals den türkischen Satiriker zu ihrem Kulturfestival eingeladen haben. Und Aziz Nesin war der türkische Ebrahim Kishon, der hatte damals die satanischen Verse von Salman Rushdie ins Türkische übersetzt und wurde von den Islamisten heftigst angegriffen, bedroht, verfolgt. Und die Aleviten wollten aus Solidarität, haben sie ihn eingeladen, wollten ihm dadurch zeigen, dass er nicht alleine ist, halt auch Schutz anbieten. Aber das führte wirklich dazu, dass die Islamisten dieses Kulturfestival angegriffen haben. Und bei diesem Brand kamen dann 35 Menschen ums Leben, viele Kinder und Jugendliche, die in einer Tanzgruppe und Musiker, bekannte türkische Schriftsteller. Und ich war gerade in Izmir gelandet und Sie können sich vorstellen, also hier in Mölln, Solingen, da wollen Sie halt hier ein bisschen Abstand und dann landen Sie in der Türkei und dann passiert, und das war tagsüber, 8 Stunden lang, wie gesagt, wurden Menschen und dann in solchen Momenten fühlen sie sich wirklich heimatlos. Weil dann fragen sie sich, warum bin ich hier, warum ist überall, wo ich bin, werden Menschen getötet, warum, wieso, weshalb, wo kann ich noch hingehen? Ich war in Izmir bei meinem Cousin, bei meinen Verwandten, wir waren alle verzweifelt haben beschlossen, einen Trauermarsch zu machen. In einer 3-Millionen-Stadt waren nur ein paar hundert Menschen gekommen. Die Polizei versperrte uns nach wenigen Metern den Weg und richtete Gewehre auf uns, holte große Schlagstöcke raus und forderte, den Trauermarsch sofort aufzulösen. Ich schaute mich in der Straße um und viele versteckten sich hinter ihren Gardinen oder drehten sich auf der Straße weg. Ich weiß nicht, ob Sie jemals inmitten von Millionen die Einsamkeit erlebt haben. Izmir ist die drittgrößte Metropole der Türkei. Aber während in Deutschland zur gleichen Zeit wegen Mölln und Solingen Hunderttausende Deutsche auf die Straße gingen und überall kilometerlange Lichterketten bildeten und laut sagten, lasst uns bitte mit diesen Deutschen nicht allein. In diesem Moment wusste ich, Deutschland ist meine Heimat, dass ich mich für Deutschland entscheiden werde. Also das meinte ich zu Beginn, in einem der schwersten Momente meines Lebens haben die Deutschen dazu geführt, dass ich mich für Deutschland entschieden habe, weil ich gesehen habe, dass es hier Millionen von Menschen gibt, die das nicht hinnehmen und auf die Straße gehen. Und während, wie gesagt, in der Türkei kein Protest, gar nichts, alle das hingenommen haben. Jetzt erlebe ich seit 2 Jahren wieder eine Entfremdung, weil ich das Gefühl habe, dass unser Land, Deutschland, sich illoyal zu denen verhält, die sich längst für dieses Land entschieden hatten. Ich möchte Ihnen erklären, ich möchte Ihnen das am Beispiel der Türkei-Politik unserer Regierung erklären. Dieses Appeasement-Politik gegenüber der Türkei, vor allen Dingen in den letzten 2, 3 Jahren macht viele türkeistämmige Demokraten fassungslos. In diesen Krisenzeiten zwischen Deutschland und der Türkei, in denen Erdogan-Anhänger in Deutschland so laut sind, dass alle anderen Stimmen untergehen, sollte man sich hierzulande endlich zu denen bekennen, die ich die Angekommenen nenne. Denn diejenigen, die sich für Deutschland entschieden haben, die sich mit Deutschlands Grundwerten und Institutionen identifizieren, kommen gerade unter die Räder. Sie hatten dieses Land längst umarmt. Viele von uns sind hier von Denunziationen betroffen, sind mit Einreiseverboten belegt. Viele Deutsch-Türken und Kurden werden bei der Einreise verhaftet oder nicht ins Land reingelassen. Ich kann zum Beispiel seit 2015 nicht mehr in die Türkei einreisen, weil Hunderte von Erdogan-Anhängern mich hier denunziert haben. Mittlerweile gibt es sogar eine App. Die Nachbarn, die Arbeitskollegen, die Kommilitonen, die Schüler, die können sie sofort denunzieren. Und was ist nun? Wir erleben eine beispiellose Appeasement-Politik der Bundesregierung gegenüber Erdogan und seiner hier installierten Gegengesellschaft. Ich rede nicht mehr von Parallelgesellschaft. Oft wird die These vertreten, diese Menschen fühlten sich nicht angenommen, weil Deutschland sie all die Jahre schlecht behandelt hätte. So gab es in den letzten 2 Jahren viele Zeitungsbeiträge darüber, dass die Deutschen daran schuld sind, dass so viele Erdogan wählen, weil sie hier so viel Rassismus erlebt haben, weil sie von den Deutschen schlecht behandelt worden sind. Das ist genau jener Opfermythos, an dem Erdogan seit Jahren in der Türkei strickt. Er propagiert, Deutschland wolle keine starke Türkei und tue alles, die Türken klein zu halten. Gleichzeitig bedrohen, beleidigen, denunzieren seine Anhänger hierzulande massiv andersdenkende Mitbürger. Und wie zu DDR-Zeiten ist es so, dass Familien sich nicht sehen können, nicht besuchen können, weil viele Angst haben, dass sie verhaftet werden dort oder sie werden erst gar nicht reingelassen. Während Deutschland Anfang letzten Jahres gegen Trumps Einreiseverbote aufbegehrte, schweigt man über Einreiseverbote gegen Erdogan-Kritiker in Deutschland. Wann will Deutschland, fragen wir uns, gegen diese Stasi-Methoden des türkischen Staates protestieren und ernsthaft dagegen vorgehen? Familien werden getrennt wie zu Zeiten des Kalten Krieges und das innerhalb der NATO. Und das Auswärtige Amt, das müssen Sie sich mal auf die Zunge zergehen lassen, schreibt deutsche Politiker mit Migrationshintergrund an, die im Deutschen Bundestag sitzen, und bekennt, dass die Bundesregierung im Ernstfall nichts für ihre Sicherheit tun kann. Cem Özdemir ist morgen hier. Der kann Ihnen das bestätigen. Wir haben wirklich ein Schreiben vom Auswärtigen Amt alle bekommen. Das Land, das wir uns also zur Heimat gemacht haben, kann oder will uns nicht schützen. Stellen Sie sich vor, Sie sind, also was kann es noch geben? Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages. Cem Özdemir wäre fast deutscher Außenminister geworden, wenn es Jamaika geklappt hätte.
Dann hätte er, fürchte ich, diesen Brief unterschrieben.
Ja, weiß ich nicht. Ich wünschte mir dieselbe Courage gegen Trump, auch gegenüber Erdogan. Cem Özdemir musste mit Personenschutz zum Schloss Bellevue vor einigen Wochen, als Erdogan bei Steinmeier war. Während er beim Staatsbankett in so einem Saal im Schloss saß, saßen seine Personenschützer im Nebenraum. Ich kenne etliche Türkeistämmige oder Deutsch-Türken, die es in Deutschland nicht nur zu etwas gebracht haben, sondern hier auch völlig akzeptiert, toleriert und integriert sind. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass sie die Möglichkeiten der deutschen Gesellschaft angenommen und nicht ständig darauf beharrt haben, dass sie eigentlich ja ganz anders sein und von ihrer Herkunft in ihrem Ursprung ja her sowieso etwas Besseres sein. Erdogan-Anhänger sind seit angestachelt aus der Türkei auf einem sehr nationalistischen und auch deutschlandfeindlichen Kurs, das kriegen viele hier gar nicht mit, wenn sie die türkische Presse und Medien und Fernsehsender einschalten würden, wie über Deutschland geredet wird. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen, dass diese Menschen auch gegen Deutschland aufgestellt werden, obwohl sie seit hier leben. Und die Erfahrung der Deutschen, Nationalismus führt selten zu etwas Gutem, eigentlich nie. Ein gesunder Patriotismus ist völlig in Ordnung, aber kein Land und kein Volk ist besser als ein anderes. Wahr ist, und dann auch dieser ständige Satz, auch in der Rassismusdebatte, das hört man immer wieder in diesen Kreisen, dass die Gastarbeiter Deutschland quasi aufgebaut hätten, war es, Deutschland wurde von Deutschen nach dem Krieg aufgebaut. Unsere Großeltern und Eltern haben zum Wirtschaftsaufschwung beigetragen, indem sie ihre Arbeitskraft gegen Geld angeboten hatten. Die erste Generation verdient jeden Respekt. Meine Eltern haben sich angestrengt. Meine Mutter Chennai kam 1971 als 20-Jährige, also 2 Jahre nach meiner Geburt, allein nach Deutschland und holte meinen Vater später zu sich. Sie wollten kurz bleiben, ein bisschen Geld verdienen, sparen. Es war natürlich sehr hart für sie, allein in ein fremdes Land zu gehen, was ihnen vertraut und lieb war, zurückzulassen. Auch für mich war es hart, denn ich musste ohne Eltern klarkommen. In der Türkei bei meiner Oma, auch wenn ich bei der besten Oma und den besten Tante Welt Geborgenheit erfuhr. Doch selbst die Spielzeuge und Haribo machten mich nicht immer froh. Dennoch war Deutschland für unsere Familie eine enorme Chance. Mein Vater konnte, nachdem er einige Jahre alle möglichen Jobs gemacht hatte, sein Studium anerkennen lassen und wurde im Ruhrgebiet als Lehrer angestellt. Meine Mutter hat 40 Jahre als Arbeiterin und Angestellte in vielen großen Unternehmen gearbeitet, sich zwischendurch sogar zur Bürokraft hochgearbeitet und irgendwann zur Kursleiterin fortgebildet, um Migranten in Alphabetisierungskursen Lesen und Schreiben beizubringen. Nutzt die Chancen in diesem Land. Das habe ich immer wieder von meinen Eltern gehört. Unsere Eltern haben sich immer angestrengt und waren uns stets ein Vorbild. Sie haben nie die Deutschen oder Deutschland für irgendetwas verantwortlich gemacht, wenn es mal nicht so rund lief. Sie sagten, diese Chance, die ihr in diesem Land habt, in gute, kostenlose Schulen gehen zu können und an Universitäten studieren zu können, hätten wir auch gern gehabt. Nutzt sie. Ich bin beiden dankbar. Sie wollten, dass wir an der deutschen Gesellschaft teilhaben, dass wir dazugehören. Mein Bruder Altan und ich haben Abitur gemacht und studiert. Wenn uns jemand Steine in den Weg gelegt hat, natürlich kam das vor, gab es mindestens 3 Deutsche, die diese Steine entfernten. Ich bin allen Wegbegleitern, unseren deutschen Nachbarn, Lehrern, Arbeitskollegen, Mitschülern, meinen Trainern im Sportverein und allen Freunden für ihre Unterstützung ewig dankbar. Sie haben alle dazu beigetragen, dass Deutschland zur Heimat wurde, dass ich anfing, Deutschland zu lieben. Deutschland ist für mich, sagte ich zu Beginn, vor allem ein Ort der Freiheit, in dem ich weder meine Religion noch meinen ethnischen Hintergrund verstecken muss. Natürlich hat die deutsche Politik auch Fehler gemacht. Sie hat aber weder die Türken noch die Muslime schlecht behandelt oder gar unterdrückt. Deutschland kann man nur eines vorwerfen. Es hat lange Zeit mit einer Lebenslüge gelebt. Man war irgendwann ungewollt zu einem Einwanderungsland geworden und wollte dieses einfach nicht wahrhaben. Bassam Tibi hat es immer wieder gesagt, denjenigen, die bereit waren, der Gesellschaft zuzugehören, wurde die identitäre Bindung oft abgesprochen. Sie durften das Fremde nicht ablegen. Genau diese Unklarheit, wer bin ich, nutzten religiöse und nationalistische Kräfte. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir viele der gegenwärtigen Probleme nicht hätten, wenn Deutschland spätestens in den 80er Jahren sich deutlich zu den Migranten bekannt hätte. Vor einigen Jahren schrieb ich in einem Zeitbeitrag, ich habe mir meine Eltern mit Migrationshintergrund nicht ausgesucht. Ich bin zufällig in eine kurdisch-alevitische Familie hineingeboren. Für die deutsche Staatsbürgerschaft hingegen habe ich mich bewusst entschieden. Ich habe mich für dieses Land und seine Menschen entschieden, für seine Landschaft, seine Kultur, auch für die dunklen Kapitel seiner Geschichte und für die Größe, damit umzugehen. Es mag pathetisch klingen, aber ich habe Deutschland umarmt und das Ruhrgebiet, wo ich aufgewachsen bin, und Hamburg, wo ich heute lebe, ins Herz geschlossen. Heute allerdings frage ich mich öfter, ob Deutschland das auch verstanden hat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe.
Ein paar Minuten.
Ja. Gut. Weil ich denke, wir haben auch Diskussionsbedarf. Ich möchte noch zu dem Parteienstreit oder ideologischen Streit über Integration vielleicht noch zum Schluss was sagen. Ich war übrigens der Erste, der vor über 3 Jahren zum ersten Mal öffentlich auch von der türkischen Pegida in Deutschland gesprochen hatte und vielen Angriffen ausgesetzt war, vornehmlich aus der linksliberalen Ecke. Seit einigen Jahren ist es auch so, dass viele selbstkritische Migranten dann auch von linksliberalen Kreisen immer kritisiert werden. Wir würden der AfD, den Rechtspopulisten, Argumente liefern. Die eher linken Parteien und die liberalen Kreise hingen ewig dem Traum des Multikulturalismus hinterher. Der demokratische Pluralismus unserer Gesellschaft, der eine Vielfalt auf einer gemeinsamen Basis, nämlich der Menschenrechte garantiert, wird heute zunehmend von dem Pluralismus der Kulturen und Religionen abgelöst. Wir erleben, wie die Menschenrechte stetig im Namen der Religion abgebaut werden. Schuld daran ist nicht die Vielfalt der Kulturen. Bedrohlich für die Menschenrechte ist nicht die Multikulturalität, sondern die Ideologie des Multikulturalismus. Nicht die Menschenwürde ist unantastbar, sondern die kulturellen und religiösen Identitäten. Sie sind diejenigen, die mit ihren divergierenden Wertesystemen an erster Stelle anerkannt und respektiert werden sollen, nach der Ideologie des Multikulturalismus. Damit verlieren die Menschenrechte ihren universellen Anspruch und werden relativiert. Sie werden als Produkt der westlichen Zivilisation betrachtet, einer unter vielen in dieser Welt. Was der Konflikt der letzten Jahre mit Erdogan auch hier in Deutschland offenlegt, sind Wertekonflikte infolge der fortschreitenden Islamisierung in der Türkei und durch Ideologieexport auch zunehmend in Europa. Man muss es beim Namen nennen, was wir hier erleben, sind keine Herkunftskonflikte, weil das wird auch immer so dargestellt, hier Türken, Kurden, wenn die untereinander streiten oder Erdogan-Anhänger, Erdogan-Gegner, dann höre ich immer in der öffentlichen Diskussion, die sollen ihre Herkunftskonflikte dort behalten. Nein, in einer globalisierten Welt von Herkunftskonflikten zu sprechen, gilt nicht mehr. Das ist ein Kulturkampf durch Ideologieexport nach Deutschland. Und da können die Deutschen, der deutsche Staat, nicht sagen, das ist ein Konflikt unter euch, das geht uns nichts an. Der demokratische Pluralismus muss wieder im Vordergrund stehen und alle Migranten müssen auf unsere freiheitlich-demokratischen Werte eingeschworen werden. Wie soll das gehen? Freiheit und Demokratie können nur so lange Bestand haben, wie sie von mündigen Bürgern gelebt und gegen ihre Feinde verteidigt werden, so Roman Herzog. Mit Blick auf heutige Entwicklungen braucht es einen Aufschrei gegen Radikalisierung, es braucht Zivilcourage gegen Indoktrination und Gefährdung des freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens. Ich komme jetzt zum Schluss. Plädiere ich dafür. Ich bin Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände, dem größten Dachverband der säkularen Migrantenverbände in Deutschland, Vorsitzende der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Ich setze mich tagtäglich natürlich für die Integration und auch Interessen der unterschiedlichen Communities. Möchte natürlich auch, dass wir den Rassismus und Nationalismus bekämpfen, aber wir sollten jedweden Rassismus und Nationalismus kritisieren und bekämpfen. Wenn wir in Deutschland über Rassismus reden, meinen wir immer den deutschen Rassismus, aber es gibt auch Rassismus unter den Migranten. Und wenn wir gleiche Teilhaberechte haben wollen für die Migranten hier, müssen wir natürlich auch dieselben Maßstäbe und Kriterien an sie anlegen. Und daran krankt die Diskussion nach meiner Auffassung. Und ich möchte zum Schluss auch mit einem Zitat enden, und zwar von Amin Maalouf, der mit folgenden Worten seine Sicht auf die Integration, wie Integration gelingen kann, beschrieben hat, mit dem ich mich zu 100% identifizieren kann. Wenn ich mich zu meinem Gastland bekenne, Gast natürlich dann in Klammern, wenn ich es als das Meine betrachte, wenn ich der Ansicht bin, dass es fortan ein Teil von mir ist, wie ich ein Teil von ihm, und wenn ich mich entsprechend verhalte, dann habe ich das Recht, jeden seiner Aspekte zu kritisieren. Umgekehrt, wenn dieses Land mich respektiert, wenn es meinen Beitrag anerkennt, wenn es mich in meiner Eigenart fortan als Teil von sich betrachtet, dann hat es das Recht, bestimmte Aspekte meiner Kultur abzulehnen, die mit seiner Lebensweise oder dem Geist seiner Institution unvereinbar sein könnten. Dankeschön.